ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian Theses im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag? Oh, wie war der Tag, Liebling?
Da-da-da-dam. Es ist Donnerstag. Toll, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und danke für eure Geschichten. Anke Engelke.
Christian Thees.
Guten Tag auch.
Na, du alte.
Alte Schöpf.
Notlösung.
Ja,
warte. Nee, mir fällt immer ein.
Du Sünder.
Du Sünder. Nee, wir lesen doch ihre Sterben und ich lesen doch bei unserem Programm komisch. Lesen wir doch hinten am Schluss Postkarten vor, die Jurek Becker seiner Frau geschrieben hat. Mhm. Und der hat für sein Leben gern Postkarten geschrieben. Und so wie du und ich auch. Du hast nach wie vor zwei Postkarten im Rucksack mit der Zugspitze drauf. Für mich schon frankiert und adressiert. Naja. Ich lasse mich überraschen. Aber weißt du, der hat dann seine geliebte Frau mal, guten Tag, du Doppelwopper, oder guten Tag, du Notlösung, guten Tag, du, weißt du, der hat ihr ganz interessante Titel und Namen gegeben. Das war einfach sehr, sehr originell. Und aber mir, so originell bin ich nicht, mir fällt dann nicht sowas ein. Na du Steckdose, na du, weil Tausendfüßler, na du, weiß ich nicht, man kann ja alles sagen.
Ja. Ich bin hängen geblieben auch bei, er schrieb gerne Postkarten und ich kann das so gar nicht nachvollziehen, also warum Menschen gerne Postkarten schreiben. Wenn sie gleichzeitig natürlich wieder welche bekommen, dann verstehe ich das. Aber das Schicken alleine, und man kriegt ja auch noch nicht mal mit, wie der andere sich freut. Und na klar kriegt man unter Umständen eine Reaktion, aber ich finde es immer noch so kurios, dass Menschen gerne Postkarten schreiben.
Ich tue es sehr gerne, weil ich diesen Moment mir dann vorstelle, wenn der andere Mensch die Postkarte aus dem Briefkasten fischt, sie liest. Ich kann davon ausgehen, dass es 3 Sekunden des Glücks sind. Das reicht mir. Als Motivation.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Und ich muss an einen Haiku denken, an einen meiner liebsten Haikus. In mein Briefkastel hat der kleine Meisen ein Nest. Schreib mal lieber nicht.
Nein.
Ist der nicht süß? In mein Briefkastel, ich weiß, ist das bayerisch oder so? In meinem Briefkastel hat ein kleiner Meisen ein Nest. Schreib mal lieber nicht.
17 Silben.
So. Ja, wobei Haiku ja auch durchaus mittlerweile doch etwas großzügiger
gibt
ist.
Ja,
also nur diese strengen Regularien, 5, 7, 5 oder was das ist, an Silben, müssen es ja nun wirklich nicht sein. Aber das ist, ich finde das auch wahnsinnig schön in meinem Briefkastel. Okay, gut, das fiel mir noch dazu ein. Mhm. Dann sind wir bei unseren Lieblingen, bei Sabine erstmal. Mhm. Die bedankt sich bei dir für das Wort jüngst. Sie sagt, ich versuche es, das ist ein Wort, was du gerne benutzt. Wir haben neulich wohl drüber gesprochen.
Ja.
Ich versuche es in meinen Alltag zu integrieren, weil es sich so gut anfühlt, es zu benutzen. Auch wenn ich mich etwas schäme dabei, dass es geklaut ist oder da es geklaut ist.
Nein, ich habe es ja nicht erfunden und ich freue mich doch, Sabine, wenn wir einander Worte schenken.
Ja, mit mir in den Urlaub zu fahren kann nervig sein für meine Familie. Ich bin nur damit beschäftigt, Dialekte oder Sprachen zu üben, mit allem, was dazugehört. Heißt Bewegung, Gesichtsausdrücke, Mundmotorik und so weiter. Ich liebe es und ich bin immer sehr bemüht, nicht als Touristin erkannt zu werden. Ach. Ich freue mich tierisch, wenn es mir gelingt. Und ich freue mich, wenn ihr Österreichisch, Bayerisch, Italienisch sprecht. Ja, dann kann es sein, dass ich mich tagelang am Wort Schauspieler oder Ohrschloch probiere.
Ohrschloch.
Innerlich natürlich. Ja, bist du ein Ohrschloch? Weißt du, du bist so ein Ohrschloch. Ich lieb's. Ich fühle mich fast wie Georg Friedrich, wie ich das sage. Der Georg Friedrich hat dieses, weißt du, das, was der Dirk Stiermann auch bezeichnet als Striezelwienerisch oder als Zuhälterwienerisch. Weißt du, das ist ein bisschen nasal. Und der wird halt sagen, du bist so ein Ohrschloch. Wirklich, du bist so ein Arschloch.
Aber man kann das ein bisschen nachvollziehen, wenn Sabine schreibt, dass ihre Familie das vielleicht auf Dauer gar nicht so klasse findet. Ich muss jetzt komischerweise an deine Schwester denken, an Nico. Die ist ja auch eigentlich so eine, ne, die kann Helge Schneider Hörspiele auswendig.
Ja.
Die hat ja auch so viel dann im Kopf und kann gut imitieren oder parodieren. Das ist oft für die Angehörigen schwierig. Du ziehst dich aus, was ist geschehen?
Warm. Mir ist warm. Auch so, wenn der Herbst eingebrochen ist. Aber
du hast ein Schiedsrichterhemd an. Was steht da drauf auf deiner Brust?
Weißt du was? Ich wäre so gerne Schiedsrichter. Ich bewundere unsere Bundesliga-Schiedsrichter für das, was sie dort leisten. Ich habe jetzt auch diese Dokus gesehen. Gab die zweite Staffel von der Schiri-Doku, wo die, weißt du, mit mikrofonisiert sind und du hörst, wie sie mit den Spielern sprechen, du hörst, wie sie untereinander sprechen während eines Spiels. Was für eine krasse Herausforderung. Was für ein schwerer Job. Wirklich.
Und vor allen Dingen laufen die ja genauso viel wie die anderen.
Ey, und dann wirklich, und du leidest mit, wenn sie am Anfang der Saison beim DFB diesen Test machen müssen.
Ja.
Weißt du, da musst du so, ich weiß nicht, 50 Mal irgendwie deine 25 Meter sprinten, dann wieder so 10 Meter gehen, dann wieder 50 Meter sprinten und jeder Bahn muss unter 7,8 Sekunden sein. Ich krieg's jetzt nicht wirklich zusammen, die Distanzen und die Zeiten, aber es ist ein knallharter Test, bei dem nicht ganz sicher ist, ob du ihn, wenn du nicht 100% fit bist, bestehst. Und die müssen auch ganz schön schwitzen und auch bangen, ob sie zugelassen werden. Man hat dann auch mal die Möglichkeit nachzubessern, wenn es nicht klappt. Aber es ist richtig anspruchsvoll.
Aber ich frage mich, wie man diese Dinge dann auch gleichzeitig tun kann. Also immer Schritt halten und immer da sein, wo der Ball ist.
Und na ja, das ja gut, es geht darum, dich zu positionieren. Du musst nur den Blick auf den Ball haben, vermutlich, Blick auf die Situation.
Richtig, und dann aber auch, ne, also auch alles mitzukriegen. Und dann Nummer 3, möglichst gerecht und objektiv Urteile zu fällen. Das ist doch nicht, wie schaffen die das? Und was die auf die Mütze kriegen, was die ausgebuht werden und ausgepfiffen werden, da fliegen Gegenstände aufs Feld, wenn die eine Entscheidung getroffen haben, die andere nicht richtig finden, die Fans nicht richtig finden oder die Spieler oder Spielerinnen. Also ich habe liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück, da hat der BVB gespielt gegen Wolfsburg.
Ah ja, das war letztes Wochenende, war das ja.
Okay, und da gab es auch einige Entscheidungen, bei denen ich sagte, Mann, Wie konnte der das jetzt so schnell entscheiden, weißt du? Oder warum hat er das nicht gesehen? Oder warum hat er das nicht geahndet? Warum wurde das nicht geahndet? Also wie kannst du sagen, du wärst gerne Schiedsrichter? Das ist ein ganz schlimmer, schwerer Job.
Es ist unglaublich schwer. Es ist die Herausforderung, die mich reizen würde.
Okay.
Weil das so ein unglaublich schwerer Job ist. Und ich hatte ja mal mit Felix Brüch zu tun, einem unserer besten Schiedsrichter, der damals erzählt hat, dass er ungefähr in einer Partie 250 Entscheidungen treffen muss.
Nee.
Und das natürlich immer im Bruchteil einer Sekunde.
Nee.
Und das klingt jetzt erstmal nur wie eine Zahl, aber wenn du die addierst, 250 Entscheidungen, das ist Hochleistung. Das ist richtig, richtig schwer.
Und der kriegt ja auch nicht mit, was hinter seinem Rücken passiert. Und die sind ja auch nicht doof, die Fußballspielerinnen und Spieler. Die machen ja dann, ziehen sie einem am Shirt oder beschimpfen ein oder schubsen ein, wenn der Schiri gerade nicht guckt. Also, und was mich total irritiert hat, bei dem Spiel wurde dann geschaltet quasi auf die Bank. Und der Reporter, der Kommentator, sprach mit jemandem, der auf der Bank saß, der einen Mannschaft, irgendein Co-Trainer oder Berater oder weiß ich nicht was. Also das wurde dann plötzlich zu so einem Entertainment-Ding, dass ich dachte, was soll der mir denn jetzt noch sagen, was wir nicht sehen? Also ich finde das schwierig, wenn da noch gesagt wird, ja, bis jetzt spielen sie so und jetzt müssen sie auf das und das achten. Das hatte der Kommentator im Zweifel auch gesagt und die Menschen, mit denen ich das gucke, die kennen sich alle aus mit Fußball, die wissen das auch alle. Also ist das wirklich ein Gewinn?
Ich habe das noch nie gesehen, dass unten an die Bank geschaltet wurde.
Ja,
das habe ich noch nie gesehen.
Fand ich irritierend. Also wir wollen jetzt nicht ablenken von Sabine.
Ja,
und
wir wollen nicht ablenken von Sabine, genau.
Aber trotzdem siehst du sehr gut aus mit deinem Schiri-Shirt.
Ah ja, danke, mit meinem Schiedsrichter-Shirt. Danke, sehr
gut. Ist das ein Schiri-Shirt?
Natürlich ist es kein Schiri-Shirt. Das ist einfach nur ein hellblaues Shirt. Man nennt sowas Polohemd, glaube ich.
Ja, aber
das hat so einen Kragen.
Ja, aber das sieht sehr offiziell aus.
Jetzt stimmt, weil da rechts immer so ein kleines Etikett irgendwie so auf der Brust ist.
Also, du bist für mich ein Schiri gerade.
Ja, okay, dann, ja, dann. Ich bin gerne Schiri. Ich bin stolz, ein Schiri zu sein.
Ja, finde ich.
Also für mich ist es ein Kompliment. Es ist auch so geil, wie die mit den Jungs reden. Also erstmal wird natürlich so geduzt, ja. Und dann so, ja, nee, ey, komm, weißt du doch wirklich, das weißt du doch selber, dass das nicht war. Ja, komm, weg, weg, weg. Da, mir machst du nichts vor. Mir machst du nichts vor.
So sprechen die?
Ja, oder auch manchmal, wie war's Wochenende? War ganz gut, okay. Aber pass mal ein bisschen auf. Oder Leute, warn mal deinen anderen hier. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ich muss dir gleich vom Platz stellen. Also sieh mal zu, dass du deine Jungs in den Griff bekommst.
Das glaube ich zum Kapitän. Nicht.
Genauso sprechen die mit denen. Und das ist so krasses zu hören. Ja, und auch wie sie sich nichts vormachen. Ja, nee, Alter, ist nicht dein Ernst, oder? Komm, das meinst du nicht wirklich im Ernst, oder? Und so sprechen die mit denen. Ist herrlich. Diese Dokus sind so genial. Gibt es in der ARD Mediathek zu sehen.
Oh.
Staffel 1 und Staffel 2.
Guck ich.
Überlege gerade, wie die heißt, ob die unparteiisch heißt. Aber auf jeden Fall Schiedsrichter-Doku.
Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht.
Es ist so spannend. Selbst so ein Hühne wie Dennis Aytekin, ich weiß nicht, ob der ist 2 Meter groß. Das
Irre.
Ist ein Riese. Alleine durch diese Gestalt auf dem Platz, der hat eine Autorität. Und der kann ja auch gucken. Und in dieser Doku, in der ersten Staffel, da siehst du ihn mit Unsicherheit, ganz zerbrechlich in der Kabine. Und ich denke nur, irgendwie krass, dass ihr die Kameras überhaupt zugelassen habt. Das ist toll.
Oh.
Und Dennis Aytekin, so hätte ich ihn nie erwartet, weil der immer der Typ ist, vor dem du Angst haben musst, auf dem Platz.
Okay.
Ist toll. Also ich finde es ganz großartig, diese Doku. So, lenken wir nicht ab. Also, wir sind noch bei Sabine und jetzt kommt's. Jüngst war ich in den Niederlanden.
Jüngst.
Denn mein Mann, jüngst, hat er jetzt gleich angewendet, das Wort.
Sehr gut.
Mein Mann kommt von dort und wir haben das Haus meiner geliebten und leider im letzten Jahr verstorbenen Schwiegermutter dort noch in der Nähe vom Meer. Ich fühle mich dort so wohl und freue mich, Niederländisch sprechen zu dürfen. Es ist nicht perfekt, aber gut. So sagen es zumindest meine holländische Familie dort. Auch da probiere ich ständig für mich neue, aufgeschnappte Redewendungen oder Wörter aus. Es ist so schön. Ich speichere alles ab in meinem Kopfvokabelheft. Ich muss gerade denken an einen Freund von mir aus Syrien, hier aus Baden-Baden, der wirklich so perfektes Deutsch aus dem Lehrbuch gelernt hat, dass wir aber auch irgendwann zusammensitzen und er sagt dann zu mir, ja, das ist des Pudels Kern.
Nein.
Das ist so unglaublich. Er sagt wirklich mal solche Sachen,
süß,
die er bei Goethe aufgeschnappt hat und mit denen kommt er dann an. Es ist ein großes Vergnügen. Ja, das ist des Pudels Kern. Und das war so ganz ernst. Ne? Also ich sage es jetzt ja schon ironisch wieder, aber der sagt es halt so ganz ernst. So. Auf jeden Fall gingen wir vom Strandspaziergang zurück zum Auto.
Mhm.
Uns fiel ein Paar auf, das vor uns lief. Die Niederländer sind äußerst freundlich und kommunikativ, grüßen meist beim Entgegenkommen. Ich gerate dann automatisch in diese offene Stimmung, die ich in Deutschland nicht in dieser Form lebe. Dieses Paar aber grüßte nicht zurück, sah etwas finster aus. Dann, als sie uns überholten, sah ich ihre Aufschriften auf den Hoodies, bei ihm Gangster. Da haben wir dann noch ein paar lustige Gedanken zu gehabt. Ansonsten finde ich wie Anke Aufdrücke blöd und würde nichts dergleichen anziehen. Dann aber hat es mich wirklich umgehauen. Nachhaltig. Bei ihr stand groß auf dem Pulli: Ich hasse Menschen.
Ich hasse Menschen. Das gibt es? Sowas gibt es?
Sie sagt, ich konnte es nicht fassen.
Nein.
Und habe überlegt, sie anzusprechen. Fragen zu stellen, habe mich auch geschämt. Sie kam aus Deutschland, das hatte ich komischerweise, ohne sie sprechen zu hören, eh gedacht.
Ja.
War entsetzt, wütend, traurig, sehr viele Gefühle und Gedanken. Bis heute. Sie hatten 2 Huskies, mit denen sie sehr nett umging, bei denen ich aber auch denke, sie passen hier nicht her. Aber das ist ein anderes Thema. Mich interessiert, was ihr vielleicht dazu sagen werdet. Mich beschäftigt es immer noch. Jüngst ist das erst passiert.
Also das ist ja eine lange Kette von Gedanken. Ah, Sabine, da stößt was an. Also erstmal nicht nur, dass die Frau das trägt, was dahinter steckt, ne, das vermögen wir nicht zu wissen, aber dass solche Shirts hergestellt werden. Also ich bin ja immer dafür.
Ich hasse Menschen, wo kommen die her? Was hat es damit auf sich?
Ich bin ja immer dafür, auch bei der Sprache Acht zu geben, ja? Und ich versuche, das Verb hassen zu vermeiden. Manchmal rutscht es mir raus. Aber das ist nicht schön, wenn man dieses Wort dann auch noch so plakativ trägt, ja, zur Schau trägt. Das würde mich wahnsinnig traurig machen, wenn ich das sehen würde.
Ja, weißt du, was jetzt meine Idee ist? dass das ein Band-T-Shirt war.
Oh.
Denn es gibt Songs, die heißen Ich hasse Menschen. Also das ist zum Beispiel einer.
Ich hasse Männer, ich hasse Frauen. Ich hasse Männer, ich hasse Frauen. Und am liebsten würde ich alle hauen.
Oh Gott, das ist so. Also es ist jetzt eine Band. Da gibt es von einer Band, die heißen Deichbrecher. Ich hasse Menschen, volle Version hier. Vor 9 Monaten reingestellt. 37.000 Aufrufe bei YouTube. Ich hasse Menschen. Und möglicherweise hat es damit was zu tun. Es gibt es im Netz relativ viel zu kaufen, dieses T-Shirt. Eines heißt, ich hasse Menschen, aber Steine mag ich.
Ach, soll das ein Gag sein vielleicht? Und wir raffen es nicht?
Aber ich hasse Menschen, aber Steine mag ich?
Soll ich dir mal was sagen? Du hast doch am Montag gesprochen von den 4- bis 7-Jährigen, die sagen sollten, was Liebe ist, die ihre Definition oder Erklärung zum Wort Liebe.
Ja, die Kleinen.
Weißt du, die 4- bis 7-Jährigen, die würden doch jetzt am klügsten reagieren und sagen, aber wenn du Menschen hast, dann hast du dich doch auch selber, oder?
Mhm.
Weißt du, so, die würden ja sehr logisch
dann
sagen, was, wie kannst du denn dann überhaupt existieren? Was bringt denn das Leben dir für Freude, wenn du das, was das Leben ausmacht, nämlich unsere Mitmenschen, unser Miteinander, wenn du das ablehnst? Oh, das ist, also Sabine, da stößt du jetzt aber was an. Ich raff ja gar nichts. Mhm.
So denkt übrigens nicht nur ein 4-Jähriger, auch Michel Friedmann hat das als Philosophie. Er sagt, natürlich habe ich noch weiter Vertrauen zu den Menschen, obwohl die Menschen das meiner Familie angetan haben und so was. Natürlich, denn wenn ich den Menschen nicht vertraue, vertraue ich ja auch mir selber nicht.
Mhm.
Weißt du, also er grenzt da nicht ab. Und natürlich verabscheue ich nicht die Menschen dafür. Dann würde ich mich ja selber verabscheuen. Genau diese gleiche Logik. Und es gibt hier einen Laden, die vertreiben dieses T-Shirt und die sagen, es eignet sich hervorragend als Geschenk für Freunde, die deinen Sinn für Ironie teilen. Zeige deine Einstellung zur Welt und verbreite ein wenig Sarkasmus mit diesem einzigartigen T-Shirt. Es lässt sich alles nicht nachvollziehen, denn lustig ist es nicht.
Ja, und Ironie und Sarkasmus finde ich auch nur so mittel, ehrlich gesagt. Ich glaube, das bringt uns alles gar nichts. Und
ich hasse Menschen. Warum? Okay, auf jeden Fall, wir haben beide und ihr Lieblinge wahrscheinlich auch gerade, die ihr zugehört habt, erstmal mit solchen Ohren da zugehört, denkt, what?
Ja,
ich hasse
es
Menschen.
Es ist ganz seltsam, dass man in einer Welt und in einer Zeit, in der wir das Gegenteil eigentlich propagieren müssen, nämlich, dass wir einander zueinander stehen.
Ja,
zueinander. Dass wir einander unterstützen. In so einer Zeit solche Sachen herzustellen, zu verkaufen, zu vermarkten, zu tragen, das ist mir ein Rätsel.
Nichts, was spaltet. Man soll nichts unterstützen, was spaltet.
Mhm.
Sucht nach den Gemeinsamkeiten, nicht nach den Dingen, die uns spalten. Auch wenn da irgendwelche alten weißen Männer sind, die irgendwelche Scheiße reden. Ja, trotzdem, nicht nach diesen ganzen Dingen nochmal extra suchen und sie auch dafür an den Pranger stellen und so, nicht spalten.
Ja,
die Gesellschaft muss das Gemeinsame finden.
Das Argument kannst du auch umdrehen und sagen, ja, wir sind uns doch alle einig, wir hassen Menschen. Weißt du, das spaltet uns nicht, das eint uns, wir hassen alle Menschen. Und das verkauft sich sehr gut, das T-Shirt, weil nämlich viele Menschen hassen.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand Menschen hasst. Ich glaube sogar, es gibt niemanden, der Menschen hasst.
Ja, aber gibt's vielleicht, also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht sind das wirklich, du sagtest da sein, oder Sabine sagt, da seien 2 Huskies dabei gewesen. Zwei
Huskies,
Hunde.
Auch noch mit Hass, das ist Hass,
Hass
drin.
Huskies. Ich hasse alles außer Huskies. Vielleicht sind das Menschen, die wirklich nur Tiere mögen. Ich kenne auch ein paar Menschen, die sich sehr für das Tierwohl einsetzen. Und das sind schon manchmal ganz radikale Ansichten und so sehr, sehr, für mich irritierend, aber vielleicht auch nachvollziehbare Gedanken und Meinungen, ne? Denn wenn die sagen, die Tiere sind unschuldig und das sind die einzigen, denen man vertrauen kann und die wollen nichts Böses und so.
Ja. Aber gut, aber er mag immerhin Gangster.
Ja, Gangster
also,
sind natürlich geil.
Er hasst
geil.
Nicht Menschen, er mag Gangster auf jeden
Gangster
Fall.
Gangster sind
ne?
cool.
Nein, ne? Es wäre so schön, wenn die beiden uns jetzt zuhören würden, aber
also
sie klingen jetzt nicht so wie Lieblinge, aber wer weiß, vielleicht täuschen wir uns ja auch.
Ja, und vielleicht ist es einfach, vielleicht ist Menschen auch ein Stadtteil von Menschen, irgendwas. Ja. Vielleicht ist Menschen auch ein Ort.
Ja, gut. So, aber ja, jetzt wird's ganz kurios. Ganz kurz von Sandra aus Hartenholm. Mhm. Das ist oben bei Schleswig-Holstein. Da war damals das Werner-Rennen.
Okay.
Brösel gegen wen auch immer. Ich habe das vergessen, das ist jetzt ein paar Jahre her.
Ja.
So, letzte Woche erwähnte Anke beiläufig, dass sie in Hamburg in der Elfi eine Lesung macht. Ja. Und ich dachte für mich, wie schön es wäre, einmal so etwas zu gehen. Aber mit wem? Meine Familie wäre nicht interessiert. Am Abend erzählt dann unsere Trainerin beim Sport, dass sie Karten dafür hat und mit ihrer Tochter hingeht.
Oi.
Nun war ich ganz gespannt auf ihr Feedback vom Sonntag.
Ja.
Sie hat in den höchsten Tönen geschwärmt, war total begeistert von Iris Berben und von Anke. Und dann erzählte sie, ihr hättet euch zum Abschluss verbeugt. Und meine Trainerin, die irgendwo ganz hinten saß, hat spontan gewunken, worauf du, Anke, zurückgewunken hast. Was für ein schönes Bild. Ich weiß leider nicht, ob ihr darüber gesprochen habt schon. Ich habe noch nicht geschafft, sie zu hören, die letzte Folge, aber macht bitte weiter so.
Oh. Ja.
Hast du die Trainerin gesehen, Anke?
Ich wusste nicht, dass es eine Trainerin ist, aber wenn mir jemand winkt, also das haben nicht viele gewunken, aber habe ich mal einfach zurückgewunken.
Das ist doch super,
ist das ja toll, ein Liebling.
Also die Trainerin vom Liebling oder eine Bekannte vom Liebling.
Dann weiß die, dann dachte, wie schön, da schließt sich ein Kreis.
Ja, und jetzt habe ich auch Andrea Oswald gefunden. Ich muss euch einfach schreiben, denn Anke sagte ja, dass sie in der Elfi auftritt und deshalb bin ich etwas aufgeregt. Ich auch. Und zwar am 19. Oktober, ist noch lange hin, darf ich mit der Salzburger Philharmonie dort auf der großen Bühne stehen. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, freue mich auf dieses Abenteuer und ich hoffe, dass ihr eine meiner Nachrichten einmal rauspickt. So, nicht so sehr meinetwegen, sondern damit alle Lieblinge erfahren, wie großartig die Salzburger Philharmonie und deren Gründerin Elisabeth Fuchs ist. Ich hatte ja schon mal davon geschwärmt. Viele Grüße, musikalische aus der Weißwurstzone.
Elisabeth Fuchs. Elisabeth hat sie Fuchs. Davon, hat sie,
und ich meine sogar, gesprochen? Ich hatte mir so ein paar Sachen von ihr schon mal rausgesucht über Elisabeth Fuchs, die einfach so eine ganz leidenschaftliche Dirigentin und ich glaube auch Musikerin ist und das Ding gegründet hat vor 20 Jahren oder so und bis heute dabei ist. Ich muss noch mal schauen, ob ich noch mal ein paar interessante Sachen zu ihr finde. Sie klang auf jeden Fall nach einer tollen Person. Ja, und das ist also noch ein Liebling.
Aber weißt du was, Andrea, wenn du da bist, dann wirst du auch im sogenannten Backstage sein und in dem Bereich, in dem die Garderoben sind und die Toiletten für die Menschen, die dort auftreten, für die Künstlerinnen und Künstler. Und dann wirst du vorbeikommen an dieser Wand, an dieser Passage, an diesem Gang, wo an den Wänden Haken hängen und an die weiße Wand sind gezeichnet die Umrisse oder vielleicht sogar die ganzen Instrumente. Und da ist ein Schild drüber, hier bitte nur für Instrumente. Das heißt, da darfst du keinen Mantel dranhängen, sondern da sind Haken für Geigen, für Bratschen, auch für Blasinstrumente. Und die waren auf der Wand dahinter gezeichnet. Das sah so klasse aus. Und dann habe ich so gedacht, ach, siehst du, Iris, wir lesen nur und erzählen nur, aber wenn da ein Orchester kommt, dann sind die Wände voll. Wir haben nichts zum Aufhängen. Unser Manuskript können wir da hinhängen. Aber was ist das schon, wenn da die Instrumente des Orchesters hängen, das stelle ich mir so schön vor. Das ist ja auch ein schönes Kunstwerk, oder?
Ja, toll. Ganz toll.
Das wird Andrea sehen. Oh, wie toll.
Okay. Wenn du mal wieder in der Elfi bist, muss ich auf jeden Fall Backstage sehen,
das
wie
weiß das da ich ausschaut. Nicht. Das und, weiß ich nicht, ob ich das jemals wieder mache. Ich möchte
den Flügel in deiner Garderobe, verstehst du? Den
da möchte ich drauflegen sehen. Und ein bisschen Baker Boys machen, ein bisschen wie Michelle Pfeiffer machen.
Genau, also mich lassiv regeln und dann einfach hinten runterfallen.
Ich war so ganz aufgeregt, weil ich so dachte, ich bin jetzt auch, ich musste dann auch auf Toilette und dann saß ich da und dachte, wer weiß, wer alles schon auf dieser Brille gesessen hat. Man dreht ja dann so ein bisschen ab auch, ne?
Oh Gott.
Ja, aber das leider lag da auch, ich hatte da schon damit gerechnet, dass da vielleicht ein Gästebuch liegt und hatte auch schon meine Basteltasche mitgenommen, aber da lag kein Gästebuch.
Du hättest eines hinterlassen können.
Ein Gästebuch?
Gästebuch.
Ich glaube, die sind sich dafür, das haben die nicht nötig. Also es lag auch kein Hallo, herzlich willkommen oder so, gar nichts.
Mhm.
Da dachte ich so, ach, da legen die vielleicht gar nicht so einen Wert drauf. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich dann mehr für die Klassik interessieren als für sowas Profanes wie eine Lesung. Aber ich fand den Abend auch ganz, 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 ganz schön. Und das war eine Ehre, da auftreten zu dürfen. Mhm. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Glaub ich. Ja,
aber ich hatte, wie gesagt, meine Basteltasche dabei. Da habe ich ja, da schneide ich ja aus Zeitschriften, wenn ich mal irgendwo eine Zeitschrift rumliegen sehe, die mopse ich dann oder frage natürlich, ob ich die haben darf. Und die zerschneide ich dann und schneide da Worte draus. Das weißt du doch, ich habe dir doch auch schon mal so eine Collage geschickt.
Na klar,
und da kann man so ganz schöne Collagen dann machen in die Gästebücher. Ich hatte alles dabei, aber es lag keins da. Da bist du mal vorbereitet.
Vielleicht eine Idee.
Ja.
Vielleicht eine Idee.
Ja.
Für jemanden, der uns hört und das vielleicht einführt. Das wäre schön. So, hallo ihr Lieblinge. Ihr habt neulich...
Wer schreibt denn?
Ja, das muss ich gerade mal gucken. Das ist, witzigerweise war das, ich meine, es war anonym. Aber nicht,
okay.
Nicht, weil sie anonym bleiben wollte oder er. Aber ich meine, es stand tatsächlich kein Absender. Ich schaue gleich nochmal, aber ich glaube, es stand niemand da. Mhm. Ihr habt so rührend über die Erinnerung an eine Oma neulich gesprochen. Da fielen mir direkt wieder Erinnerungen an meine Omas ein. Meine ältere Schwester und ich sind in den Schulferien immer zu den Omas gefahren. Opas gab es leider nicht mehr. Die Omas hießen bei uns beiden Oma Wuppertal und Oma Köln.
Super.
Es war stets der gleiche Ablauf. Wir fuhren mit dem Zug und wurden dann zunächst ab Köln von der einen Oma begleitet, um die jeweils andere Schwester nach Wuppertal zu bringen. Nach Hälfte der Ferienzeit wurde getauscht.
Nee.
Da Oma Wuppertal unser Favorit war, warum erkläre ich noch, fiel die Entscheidung, wer wann wohin fuhr, dementsprechend schwer. Irgendwie war uns als Kindern nicht klar, dass es eigentlich doch völlig egal sein könnte, da ja je nach der Halbzeit getauscht wurde. Da meine Schwester und ich als Kinder sowieso ziemliche Streithennen waren, sie war die ruhige und bedachte, ich dagegen ein lauter Wirbelwind, kann man sich vorstellen, wie diese Entscheidungen im Vorfeld abliefen. Unsere Eltern müssen starke Nerven gehabt haben. Oma Köln war, wie man sich früher 60er, 70er eine Oma vorstellt. Korpulent, mit weißen Haaren und Dutt, zweckmäßig gekleidet. Als Pfarrerstochter und spätere Pastorenehefrau passte sie sich ihrem damaligen Rollenbild an. Kriegsflüchtling aus Pommern mit vielen Traumata, die sie prägten, hatte sie sich in Köln ein Leben in ihrer Gemeinde als Küsterin aufgebaut, welches ihr Halt gab. Bei meinen Besuchen wurde ich immer sofort mit in den christlichen Tag integriert und die Abläufe waren stets gleich und strukturiert. Oma Wuppertal war ganz anders. Auch sie war Kriegsflüchtling aus Pommern mit ihren Traumata, jedoch vom Wesen und vielleicht auch einem komplett anderen Ursprungsumfeld aufgeschlossener. Resolut und selbstbewusst vertrat sie früh ihre Rechte als Frau. Sie war begeisterte Emma-Leserin und verehrte Alice Schwarzer. Stets adrett, modern gekleidet, geschminkt und frisiert, immer frohen Mutes und positiv strahlte sie durch den Tag. Wenn ich bei ihr war, gab es immer Action. Ich würde sie als damalige Pippi Langstrumpf bezeichnen. Sie war für alles zu haben. Inzwischen bin ich selber sogar Großmutter und da Patchwork-Familie mit zahlreichen Enkeln gesegnet. Regelmäßig in den Schulferien kommen sie uns besuchen, was einer guten Organisation im Vorfeld bedarf. Altersspanne 16 bis 5 Jahre. Keiner soll zu kurz kommen und auf die individuellen Bedürfnisse wird eingegangen. Dabei habe ich mir viel aus den Erinnerungen meiner Kindheit bei Omas hinzugezogen.
Oi.
Bleibt anzumerken, egal ob Oma Köln oder Oma Wuppertal, beide auf ihre Art haben mir viel für mein Leben mitgegeben. Und meine Schwester und ich sind heute ein Herz und eine Seele.
Ach, wie schön.
Unsere Eltern sind beide in der Corona-Zeit verstorben. Unser deutlich jüngerer, leider von Geburt an schwerstbehinderter Bruder lebt in einer Einrichtung, meine Schwester und ich im hohen Norden. Wir teilen die gleiche Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen und unsere unterschiedlichen Charaktere geben uns gegenseitig Halt und Stütze. Uns verbinden die Erinnerungen an oder auch um unsere Großeltern, Eltern, die Sorge um unseren Bruder und vereint die interessante Geschichte unserer Familie. Unser Vater hat 2 Bücher und ich 1 darüber veröffentlicht. Ach, guck mal. Das ist ja interessant. Und dann, wie sie sich verabschiedet. Bis dann, Oma Köln. Bis dann, Oma Wuppertal.
Oh.
Ist das nicht süß?
Ja.
So, und dann kommt noch eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich nach einer kleinen Anekdote gefragt, weil sie sagte, ach Gott, ich könnte so viele Anekdoten erzählen.
Mhm.
Auch bei Oma Köln gab es einiges zu erzählen, sagt sie. So weiß ich noch, dass ich einmal in die Kollekte am Sonntagsgottesdienst einen Knopf legte, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte.
Oh.
Besagten Knopf habe ich vorher von meiner Jacke abgerissen. Wer denkt immer, alle werfen was ein, dann nimmt sie ihren Knopf und wirft den in den Kollektenbeutel. Oh, Oma Köln zählte nach dem Gottesdienst die Kollekte inklusive meines Knopfes. Sie hat nichts zu mir gesagt, aber am nächsten Tag war meine Jacke nicht mehr knopflos.
Die hat den wieder angenäht.
Ohne was zu sagen. Voll schön, oder?
Oi.
Ja, das war die so ein bisschen steifer war, also. Steif ist falsch.
Mit dem christlichen Tagesablauf.
aber natürlich trotzdem ein Herz hatte. Und das ist echt eine ganz rührende, eine ganz süße Geschichte.
Ja.
Ganz toll. Die beiden Omas. So, jetzt fiebern wir hier nochmal kurz mit. Und das als letztes für heute.
Ja.
Ah, ich muss ja die Oma Wuppertal. Ich guck jetzt kurz nochmal, ob ich das falsch gelesen habe. Jetzt muss ich kurz nochmal in die Mails gehen. Und ich gebe mal Wuppertal ein und dann kriege ich ja sofort, wer uns das geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob sie... Oh, da tauchen aber mehrere Wuppertals auf.
Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der zum Lesen die Brille abnimmt.
Ja, weil in dem Fall das so klein ist. Das ist ja wirklich klein. Und tatsächlich ist einfach nur die Adresse was mit DKL.
Ja.
@dkl-. Und unten ist kein Name und nichts. Also ich habe da das nicht versehentlich übersehen, sondern
kein
da gibt es wirklich
Problem.
Keinen offiziellen Absender.
Kein Problem.
So, Gerhild Schnittger, von der wir auch mal wieder gehört haben. Und das ist auch ganz süß. Anna mit geändertem Namen aus der Folge von KW 36 hat mich dazu veranlasst, euch von meiner Begegnung mit Udo zu erzählen, die ich Mitte Januar im Zug von Nürnberg nach Wien hatte.
Welcher Udo?
Ja, ein Udo. Gleichzeitig möchte ich die geänderte Anna damit ermutigen, einfach mal nett zu ihrem Nachbarn herüberzuwinken.
Ja.
Vielleicht zunächst ohne weitere Erwartungen, als sich dies zu trauen und eine nette Geste unter Nachbarn zu machen. So, aber zurück zu Udo. Zur Zeit unserer Begegnung war ich eigentlich noch damit beschäftigt, jemand anderen aus meinem Kopf bzw. aus meinem Herzen zu bekommen, mit dem leider keine gemeinsame Zukunft möglich war. Außerdem fühle ich mich auch alleine ganz wohl, sodass ich gar keinen Blick für die Männer um mich herum hatte. Ich war auf dem Weg nach Österreich zu einer Fortbildung und musste aufgrund einer Verspätung auf einen anderen Zug ausweichen. In Gedanken versunken habe ich ganz nebenbei bemerkt, dass mich am Bahnsteig bereits ein großer und attraktiver Mann angelächelt hatte, der dann vor mir in den Zug gestiegen ist. Auf dem Weg zu meinem schnell noch reservierten Sitzplatz hatte ich noch den Gedanken, dass es doch nett wäre, wenn dieser Mann vielleicht neben mir sitzen und sich ein Gespräch entwickeln würde. Er blieb dann aber stehen, um sein Gepäck zu verstauen. Und mit Blick auf die Sitzplatznummer dachte ich, schade, zu weit weg von meiner Nummer. Aber was soll ich sagen? Ohne für mich erkennbare Logik war mein Sitzplatz doch direkt auf der anderen Gangseite, sodass jeder von uns alleine in einem Vierersitz links und rechts vom Gang Platz nahm. Serendipity.
Oi.
Ganz Gentleman hat er mir vorher noch den Koffer auf die Gepäckablage gehoben und so gab es bereits den ersten Mini-Kontakt. Aber dabei blieb es dann erstmal. So wie es auch Anna beschrieben hat, fällt es auch mir nicht unbedingt leicht, jemanden direkt anzusprechen, zumal das doch auch die Männer übernehmen könnten. Schließlich will Frau ja erobert werden. Zwinker-Smiley. Dennoch habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, während der für mich über dreistündigen Fahrt mit ihm ins Gespräch zu kommen. Meine Aufmerksamkeit war also immer irgendwie nebenan. Und auch der Blick ist ab und zu mal rübergehuscht. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck auch von ihm. Aber angesprochen haben wir uns nicht. Als ich dann von einem Toilettengang zurückkam, ist es irgendwie passiert, dass wir durch einen direkten Blick zu ihm und eine kleine Bemerkung ins Gespräch gekommen sind, er sich direkt zu mir rüber und gegenüber gesetzt hat. Und wir uns 1,5 Stunden bis zum Ausstieg total nett unterhalten haben. Das hat er mir zum Schluss auch bestätigt und mich zum Abschied noch umarmt. Und ich war total froh, dass mir die Verspätung so eine tolle und nette Begegnung beschert hatte. Während des Gesprächs hatte ich mich dann immerhin noch getraut, ihm meine Karte zu geben. Offiziell mit beruflichem Hintergrund, da wir da Überschneidungen hatten. Aber ganz ehrlich, natürlich, weil mich der Mann interessiert hat. Und ich war mir sicher, dass ich spätestens abends noch eine Nachricht von ihm auf meinem Handy haben würde, weil sich alles einfach so rund angefühlt hatte. Leider kam dann nichts. Keine Nachricht, kein Anruf, nichts. Vielleicht war es für ihn einfach nur ein nettes Gespräch und ich habe mir den Flirt nur eingebildet. Vielleicht war er auch liiert und ich bilde mir nur ein, dass ich das in unserem Gespräch rausgehört hätte. Vielleicht hat er auch einfach meine Nummer verloren. Und vielleicht ist dieser Gedanke und die Illusion sowieso einfach nur viel besser, als ihn tatsächlich weiter kennengelernt zu haben. Ich werde es wohl nicht mehr erfahren. Und dennoch denke ich oft mit einem Lächeln an diese schöne Begegnung und wie sie auch dabei geholfen hat, mich von der vorherigen Bekanntschaft zu lösen. Danke, Udo. Und falls du ganz zufällig auch ein Liebling bist oder jemand von den Lieblingen ihn erkennt und ihn informieren mag, melde dich doch einfach mal, um mir deinen Eindruck von unserer Begegnung zu schildern. Was ich noch weiß: Udo ist groß, um die 50, mit dunklen Haaren und einem Sidecut, wenn ich mich recht erinnere. Er ist selbstständig als Sachverständiger/Gutachter für die Bahn, kümmert sich auch um Auszubildende und kommt aus Nürnberg. Beruflich hat er auch öfter in Leipzig zu tun und im Januar war er auf dem Weg zu einem Kongress in Wien, wo er auch einen Vortrag gehalten hat. Natürlich habe ich versucht, mit diesen Daten seinen Kontakt im Netz zu finden, aber leider ohne Erfolg. Sorry, Anke, dieses No-Go für dich ist vielleicht mit dem Gedanken an die möglicherweise verloren gegangene Visitenkarte entschuldbar. Eigentlich wollte ich euch noch von einem Vorschlag für die Singles unter den Lieblingen schreiben, aber das würde wirklich den Rahmen sprengen. Wenn es euch interessiert, gerne ein anderes Mal. Liebe Grüße von Liebling zu Lieblingen, Gerhard Schnittger.
Aber, also ohne Witz, das ist, es wird viele Singles geben unter den Lieblingen.
Na ja, natürlich, klar, die Welt ist voller Singles.
Wir sind was meinst du denn? Was hast du denn für eine Idee? Die kannst du ruhig mal mit uns teilen.
Genau, das werden wir dann später nochmal besprechen.
Ja.
Aber was ist jetzt mit Udo? Kann
was
sich bitte
Udo?
Einer drum kümmern und diesen Udo ausfindig machen?
Ja,
vielleicht kennt irgendjemand den.
Wir haben ja ein paar Fakten und vielleicht wird er von der Begegnung auch erzählt haben. Ich würde da ja, ne, ich bin ja Aszendent-Optimistin. Ich würde ja mal denken, der hat die Karte verloren.
Ehrlich gesagt,
das wäre meine große Hoffnung.
Denke ich mir das auch. Auf der anderen Seite hütet man diese Karte ja dann auch wie seinen Augapfel, weil man weiß, ich möchte später Kontakt aufnehmen. Und wenn sie schon diesen Eindruck hatte, ja, und er hat sich auch rübergesetzt. Und natürlich war es definitiv ein Flirt.
Wir sind beide sehr positiv da jetzt und sehr.
Nee, nicht, dass ein Liebling mit ihm verheiratet ist und jetzt hört, ach, mein Udo.
Ach du Scheiße, nee, das wollen wir auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Nein, aber dann kann man ja einfach nur sagen, dann ist es wirklich so toll. Der Udo hat einfach gesagt, es war eine nette Begegnung, danke für die Karte, aber mir hat einfach das Gespräch.
Okay.
Also wirklich, nee, also Udo kommt ja wirklich super
nichts
bei
verbrochen.
Weg.
Ja.
Nein, also wirklich, das ist ja auch vorbildlich eigentlich dann.
Ja.
Also man kann sich nicht besser verhalten, also ist alles perfekt gelaufen.
Ja.
Aber trotzdem, wenn sie davon überzeugt ist, dass er abends anruft, man spürt das ja. Man spürt ja eine Chemie zwischen zwei Menschen.
Schon, oder?
Weißt du, und sie gibt ihm ihre Karte und so. Und sie ist sicher, er ruft an. Dann, ich kann mir kaum vorstellen, dass es einseitig war. Ich würde denken, der war mehr.
Ich würde das auch gerne denken.
Warum hat er nicht angerufen? Vielleicht hat er wirklich die Karte verloren. Ich halte das zu 50% für möglich.
Lass uns doch auch in Erwägung ziehen, dass er vielleicht wirklich in der Partnerschaft ist und da dann einfach doch auf die Bremse getreten ist. Aber eine kurze Info hätte ich dann trotzdem ganz gut gefunden, einfach zu schreiben, du, das war ein ganz schönes Gespräch, aber dabei muss es bleiben, weil irgendwie, oder?
Na gut, ich meine, im Prinzip ist sich gar nicht zu melden daraufhin, also danke für die Karte, finde ich jetzt auch völlig okay, also das ist ja auch eine eindeutige Botschaft.
Ja.
Wenn er denn die Karte nicht verloren hat, dann wäre das schon auch eine eindeutige Botschaft. Für mich war die Unterhaltung okay und mehr muss auch nicht sein, auch wenn es nett war. Ist ja auch völlig okay. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los oder ich will glauben, dass da mehr war. Dass da irgendwie ein bisschen was in der Luft lag.
Ja,
Love is in the air.
Ja, wir sind aber beide auch hoffnungslos romantisch.
Naja, aber das stimmt ja gar nicht.
Was? Ich bin schon hoffnungslos romantisch.
Ich glaube, weder du noch euch sind so super Romantiker, oder?
Bist du?
Würdest du dich als Romantikerin bezeichnen?
Wie lange kennen wir uns jetzt? 2 Monate? Bist du irre? Natürlich bin ich romantisch. Ich bin ganz schlimm romantisch.
Wir kennen uns fast 35 Jahre.
Jesus fucking shit.
Wir haben 25, Ende 233 Jahre, fast 34. Knapp, fast eigentlich im September, ja, gut, klar, ja. Sind
und auch
fast,
in diesem
fast 34
Jahr werden wir
sogar
das wieder nicht feiern.
Weil
wir beide einfach keine Feiermäuse sind.
Ja.
Also was machen wir denn jetzt?
Ja,
Udo, wir haben jetzt alles rausgehauen. Ne, wir haben jetzt so viele Informationen auch bekommen.
Und wir haben Anja gefunden damals, dann finden wir auch Udo.
Du hast recht, wir haben Anja gefunden.
Unsere Zugchefin in Residence, von der wir demnächst mal wieder hören müssen, von Anja.
Ja, bitte.
Ja, die Anja hat auch vorhin raufgesprochen, aber ich habe es noch nicht angehört.
Oi.
Deswegen, mal gucken. Aber vielleicht ja nächstes Mal haben wir Anja dabei. Ja, also hoffen wir darauf, dass vielleicht einer Udo kennt oder jemanden kennt, der da arbeitet.
Ja, der müsste doch.
In Nürnberg. Na, wer weiß, vielleicht kennt unser Poet in Residence ihn.
Ach du Schrecko.
Die Nürnberger unter sich kennen sich doch bestimmt. Ja, aber der ist vielleicht ein bisschen älter als Matthias Kröner.
Ja, Matthias
unser
ist
Poet
jünger.
In Residence.
Matthias
ja.
Ist U50.
Ist ja.
Mhm.
Gut, also wir sind gespannt, ob sich da noch etwas entwickelt und was da kommt. Das werden wir dann hoffentlich die nächsten Wochen erfahren und diese Geschichte etwas weiter verfolgen. Danke, dass ihr da wart für heute und wir sind dann alle wieder am Montag zusammen.
Bis dann, Udo.
Bis dann, Geld.